Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Dina Netz ist am Mikrofon. Guten Tag. Diese Bücher für junge Leserinnen und Leser richten sich an die nicht mehr ganz so Jungen. Zwei Jugendromane haben wir im Programm. Christian Linker beschäftigt sich in Y-Game mit dem Darknet, mit Verschwörungstheorien und Gaming. Das Jugendromandebüt von Oliver Reps ist eher im analogen Leben angesiedelt, aber Der Tag, der nie kommt, ist nicht weniger dramatisch. Zuerst geht es aber um ein Comicgespann, das auch viele Kinder kennen, meistens wegen des gelb-schwarzen Begleiters, des Marsupilamis. Dieses bärenstarke Wunderwesen mit dem ewig langen Schwanz hat der Comickünstler André Franquin vor genau 70 Jahren erschaffen. Und dem Marsupilami sei hiermit ausdrücklich zum Geburtstag gratuliert. Umso mehr, als es in den Comics, um die es jetzt geht, nämlich nicht vorkommt. Der Carlsen Verlag veröffentlicht seit einiger Zeit Spezialbände, in denen Künstler ihre ganz eigenen Geschichten des berühmten Abenteurerduos Spirou und Fantasio erzählen oder, französisch gesprochen, Spirou und Fantasio. Der ehemalige Page, der immer noch seine rote Uniform trägt, und der lange Reporter mit den 8 abstehenden Haaren sind ein ebenso ungleiches Gespann wie Asterix und Obelix und Tim und Captain Haddock und ebenso erfolgreich. Der französische Zeichner Émile Bravo hat sich Spirou und Fantasio nun gleich 9 Jahre lang in einem Großprojekt genähert. Die Vorgeschichte mit dem Titel Porträt eines Helden als junger Tor sind daraus geworden und 4 Bände von Spirou oder Die Hoffnung. Bravo thematisiert darin den belgischen Kriegsalltag von 1940 bis 1945. Es geht also um die Zeit vor den Abenteuern in der ganzen Welt, in die andere Comiczeichner Spirou und Fantasio schon geschickt haben. Émile Bravo war kürzlich beim Erlanger Comicsalon zu Gast, um den gerade erschienenen 4. Band von Spirou oder die Hoffnung vorzustellen, mit dem Titel »Ein Ende und ein Neuanfang«. Sigi Seuss hat den Autor und Zeichner dort getroffen und natürlich alle Spirou-Bände von Émile Bravo gelesen.
Am Ende von Émile Bravos Geschichte über die frühe Jugend Spirous, Porträt eines Helden als junger Tor, am Ende wandern der ewige Hotelpage in roter Uniform und sein ungleicher Freund Fantasio in belgischer Soldatenuniform durch einen typischen wallonischen Laubwald, den man bereits von Herschés Tim- und Struppi-Abenteuern zu kennen glaubt. Sie resonieren im Frühjahr 1940, die deutschen Truppen haben Belgien gerade besetzt, sie resonieren über ihre mögliche Zukunft. Fantasio schwärmt davon, dass sie nach dem Krieg endlich fantastische Abenteuer erleben könnten. 5 Jahre später, im Sommer 1945, Spirou und Fantasio sind nach den schrecklichen Kriegserfahrungen nicht mehr dieselben wie vor dem Krieg, wandern die beiden bei Bravo tatsächlich durch die wallonische Hügellandschaft Richtung Rummelsdorf, hinaus aus der Wirklichkeit.
Man muss sich an das erste Album Lange Abenteuer von Spirou, André Franquins, Der Zauberer von Rummelsdorf, erinnern. Das beginnt damit, dass Spirou und Fantasio mit ihren Rucksäcken in Rummelsdorf am Anwesen des Grafen ankommen, um Ferien zu machen. Im Grunde ist diese erste Begegnung mit dem Grafen symbolisch, so als würde ich jetzt den Staffelstab wieder an Franquin übergeben. Meine Figuren ziehen nach ihren Kriegserlebnissen los, um ihm in seine Ära zu folgen. Es ist, wenn man so will, eine Umkehrung. Spirou und Fantasio sind einfach Comicfiguren, die ihre eigene Wirklichkeit als Comiccharaktere leben. So kennt man sie, seit Robbel, Giget und Franquin sie geschaffen haben. Mein Ansatz war der, sie vorher in unserer Realität zu platzieren und den jungen Leserinnen und Lesern von heute und deren Eltern vor Augen zu führen, wo kommen diese Figuren denn eigentlich her? Sie kommen aus der Wirklichkeit.
Émile Bravo setzt also die beiden Freunde und ihren ewigen Begleiter, das Eichhörnchen Pips, in ein realistisches Brüssel der 1940er Jahre.
Je pense que ça m'a pris 50 ans de recherche.
Es brauchte 50 Jahre Vorstudien. Ich habe natürlich als junger Mensch in Frankreich die alten belgischen Comics gelesen und kannte die Szenerien. Noch wichtiger jedoch ist, sich in die Atmosphäre der Zeit zu versetzen. Meine Eltern haben mir viel über die Stimmung in den 1930er und 1940er Jahren erzählt, weil sie die Zeit viel wacher erlebt haben als viele andere. Deshalb hat mich die Zeit von Kindesbeinen an fasziniert. So kann ich sagen, meine Recherchearbeit dauerte 50 Jahre. Das war immer im Hinterkopf, ohne dass ich bewusst recherchieren musste.
La condition humaine.
Es ging mir im Grunde primär auch gar nicht so sehr darum, eine Spirou-Geschichte zu erzählen, als vielmehr eine Geschichte über Menschheit und Menschlichkeit und diese Figuren dafür zu nutzen.
Deshalb bewegt sich Émile Bravo von Beginn der Geschichte an im Milieu von Kindern in einem Brüsseler Stadtviertel, Anfang 1940. Dort hört man aus Kindermund Wahrheiten, die man von Erwachsenen so nie erfahren würde. Spirou ist unter den Kindern so etwas wie ein verständiger, ein friedliebender älterer Bruder, dem es fast immer gelingt, Streit zu schlichten, sei es bei banalen Anlässen wie Schneeballschlachten oder wenn die Göhren die politische Gesinnung ihrer Eltern nachplappern und sich antisemitische und antikapitalistische Parolen um die Ohren hauen. Fast auf jedem Bild ist Spirous Eichhörnchen Pips zu sehen, seit einem Stromschlag ein hochintelligentes Tier, das den beiden immer wieder mal aus der Patsche hilft, aber das Geschehen, im Gegensatz zu seiner Rolle bei anderen Interpreten, nur mit einem entschiedenen
Krieg
kommentiert. Fantasio wird zu Beginn der Geschichte als blasierter, schräger Vogel und Möchtegern-Journalist charakterisiert, mit enormen Fehleinschätzungen des Ernstes der Lage, dessen guter Kern aber immer wieder zum Vorschein kommt.
Er ist nicht so tugendhaft wie Spirou.
Das Wichtigste an der Figurenzeichnung Bravos ist jedoch die Entwicklung der Charaktere durch die Kriegsereignisse. Wie in kaum einer anderen Comicgeschichte für Jugendliche, und deshalb ist sie inzwischen in Belgien Schullektüre, werden die Freunde mit der Orientierungslosigkeit der Menschen konfrontiert, mit Kollaboration, mit Opportunismus, Angst, Duckmäusertum, mit Brutalität und Gleichgültigkeit. Aber auch mit selbstloser Hilfe, mit aktivem und passivem Widerstand gegen die Besatzer, sowohl von wallonischer als auch von flämischer Seite. Nicht zu vergessen, dass der tugendhafte Spirou, anders als Hergés Tim, ein reiner Tugendbold, immerhin so etwas Zartes wie die erste Liebe erlebt. Cassandra heißt seine Angebetete, die polnische Jüdin, die als Zimmermädchen im Hotel Mustique arbeitete, hat er seit Kriegsbeginn nicht mehr gesehen. Sie überlebte das Todeslager Auschwitz und möchte sich nach dem Krieg in Palästina eine neue Existenz aufbauen. Dass sich die beiden wiedersehen, ist unwahrscheinlich, denn Spirou und Fantasio sind ja am Ende der Geschichte bereits auf dem Weg in die Parallelwelt Rummelsdorf. Die Unschuld der frühen Jahre haben sie verloren.
Er ist weniger unschuldig. Er wird aber immer noch tugendhaft bleiben, weil er Spirou ist.
Spirou, der schon zu Beginn ein ebenso hoffender wie zweifelnder junger Mann war, Spirou wird am Ende des Krieges in seinen Zweifeln an einfachen Siegen des Guten, Wahren und Schönen eher bestärkt, als dass er sich von ihnen befreit. Und Fantasio, der wird zwar im Teil 4 zum Kämpfer einer Widerstandsgruppe, kurz nach dem Krieg aber kommt der alte Schlendrian in ihm wieder durch, den es erst nach Ruhe und dann nach Abenteuern jenseits der ernüchternden Wirklichkeit drängt. Deshalb ist der Schlussdialog zwischen Spirou und Fantasio im letzten Teil der Geschichte von großer Bedeutung. Das Zitat bezieht sich auf die Kriegssatire La Bête et Mort des berühmten französischen Comicautors Calvo aus den 1940er Jahren. Fantasio also ist der festen Überzeugung, die Bestie, die das ganze Elend des Krieges verursacht habe, sei tot. Spirou hält entschieden dagegen.
Nein, nein, nein. Die Bestie ist nicht tot, sie ist in uns. Es steht uns noch viel Arbeit bevor, wenn wir wirklich menschlich werden wollen.
Es wird natürlich kein gutes Ende in der Wirklichkeit geben können, denn das Tier ist eben nicht tot. Und Cassandra ist in Palästina. Wir haben den nächsten Konflikt und wieder die Erkenntnis, die Bestie ist nicht tot.
Die Bestie ist nicht tot. Sie wütet nicht nur in fernen Ländern, sondern kommt immer näher, wie der Krieg in der Ukraine zeigt. Könnte das ein Thema sein, dem sich Émile Bravo widmet?
Man könnte das natürlich annehmen, aber es gibt eigentlich keinen Grund für mich, denn es ist die Wiederholung desgleichen. Das Erschreckende an der jetzigen Situation ist festzustellen, wir haben nichts gelernt. Es ist immer ein Rückfall in und ein Rückgriff auf die bekannten Muster. Ich habe das in der jetzigen Spirou-Geschichte im Grunde alles verhandelt. Es gibt eigentlich keinen Anlass, es neu zu verhandeln.
Und so radeln Spirou und Fantasio auf der letzten Seite der Geschichte in die Parallelwelten, die sie in den folgenden Jahrzehnten zu Helden der verrücktesten Abenteuer jenseits der Grausamkeiten eines wirklichen Krieges machen werden. Sie radeln davon, wie Lucky Luke auf seinem Gaul in den Sonnenuntergang reitet.
Das beobachtete Sigi Seuss am Ende von Emil Bravos Spirou oder Die Hoffnung. Das Spezial umfasst 4 Bände und die Vorgeschichte Porträt eines Helden als junger Thor. Die hat Martin Budde aus dem Französischen übersetzt, die Tetralogie Ulrich Prüfrock. Alle Bände sind erschienen bei Carlsen Comics, empfohlen ab 10 Jahren. Die Romane von Christian Linker für Jugendliche und Erwachsene sind immer politisch und immer hochaktuell. Christian Linker hat über das Darknet geschrieben, über die Cyberkalypse, über Rechtspopulismus, über Islamismus, Mobbing. Zuletzt habe ich im Deutschlandfunk mit ihm über seine politische Utopie Toxische Macht gesprochen. Dieses Gespräch kann man noch nachhören auf der Seite des Büchermarkts im Internet oder in der DLF-Audiothek-App. Das war ein Buch für junge Erwachsene und Christian Linkers aktueller Roman richtet sich nun wieder an Jugendliche. Ich habe ihn aber auch gebannt gelesen. Y-Game heißt der Roman und wird vom Verlag als spannender Gamer-Verschwörungsthriller etikettiert. Der Ich-Erzähler Janusz verwickelt sich darin immer stärker in ein Alternate-Reality-Game, bei dem virtuell Hinweise gestreut werden, denen man in der realen Welt nachgehen muss. Ich habe Christian Linker gefragt, worum geht es bei dem Spiel?
Ja, Janusz hängt random auf Imageboards ab. Wie man so sagt, das sind die dunklen Hinterhofecken, im Grunde aus der Frühzeit des Internet, virtuelle Pinnwände, auf denen hauptsächlich Quatsch und Mist, auch viel Gewaltdarstellung, Rassistisches oder einfach nur dumm, Lustiges gepostet wird. Das ist sowas richtig zum Zeittotschlagen. Und da begegnet ihm irgendwann ein gewisser Y oder Y, wie manche sagen, der komische Hinweise streut, was sich wie ein Spiel anhört. Die ganze Art und Weise erinnert total an Q von QAnon. Dieser Verschwörungsglaube, der lange Zeit belächelt wurde, bis es dann zum sogenannten Sturm auf das Kapitol in Washington gekommen ist und die Leute gemerkt haben, dass diese Verschwörungsmythen ja tatsächlich in die Wirklichkeit überschlagen können. Wobei Janusz der Überzeugung ist, dass Y, Y diesen Q nur kopiert aus einem gewissen schwarzen Humor heraus und eben ein spannendes Spiel inszeniert, bei dem dann solche Chiffren auftauchen wie entführte Kinder, um die es auch bei QAnon ganz viel geht. Der Bürgermeister von Janusz' Stadt soll darin verwickelt sein. Und ja, das alles ist für ihn ein wahnsinnig spannendes Spiel. Er bekommt mit, dass einige seiner Freunde auch versuchen, diese Rätsel zu lösen. Aber als er irgendwann einen bestimmten Code knackt und eine Nachricht an eine Mailadresse im Darknet schreibt, bekommt er mit der Post eine echte Pistole, eine Glock zugeschickt, wie die zum Beispiel von dem Amokläufer im Münchner Olympia-Einkaufszentrum vor einigen Jahren benutzt worden ist. Und damit ist klar, das hier ist kein Spiel. Aber was ist es dann?
Das verraten wir natürlich nicht. Das ist ja eine ganz interessante Entwicklung. Janusz ist ein helles Köpfchen, der glaubt am Anfang natürlich überhaupt nicht, dass irgendwo in einem Keller der Stadt Kinder gefangen gehalten werden könnten. Und irgendwann glaubt er es aber doch. Wie kriegt Y Janusz dahin?
Ja, indem er immer mehr Zweifel sät. Die Frage, was ist eigentlich wirklich? Und woran erkennen wir, was wirklich ist, ist natürlich älter als das Internet und älter als die Verschwörungsmythen, über die wir vor allen Dingen ja seit Corona auch öffentlich reden. Das ist eigentlich eine uralte Frage der Philosophie. Aber hier schafft er es eben mit Fragen, mit Geraune, mit Andeutungen, immer mehr ja vermeintliche Selbstverständlichkeiten ins Wanken zu bringen und trifft dabei natürlich auf einen jungen Mann, der einerseits sehr offen für die Welt ist, aber auch in sich wenig gefestigt, der auch gar nicht so viele Freundinnen und Freunde hat und ja, vielleicht einfach doch nicht so fest im Leben steht, wie er das von sich selber gedacht hat.
Prädestiniert Janusz das dafür, also dass er eher so ein Einzelgänger ist, der viel im Internet unterwegs ist, prädestiniert ihn das dafür, sich so auf so ein Spiel so ganz und gar einzulassen oder kann das im Grunde jedem passieren?
Ich glaube, das prädestiniert ihn schon ein bisschen, wenn man sich das soziologisch anschaut, was es so an Forschung inzwischen gibt. Aber das ist natürlich ja kein soziologisches Buch, sondern ein Roman. Und ja, für mich hat das zu dieser Figur gepasst, gerade weil er eben glaubt, dass er das alles im Griff hat. Das kennt man ja auch von anderen Dingen, egal ob es jetzt um Drogen geht oder so. Du glaubst, du bist souverän, du kannst damit umgehen. Du spielst natürlich ein bisschen mit dem Feuer, das hat den Reiz, aber du bist stärker, du hast das unter Kontrolle und irgendwann merkst du, es hat dich unter Kontrolle. Und das ist natürlich ein großer Reiz beim Erzählen, beim Schreiben, das so zu entwickeln und hoffentlich auch beim Lesen.
Auf jeden Fall. Wir wollen noch über eine weibliche Figur sprechen, die auch wichtig ist im Roman. Chiara, die Mitschülerin und Freundin von Janosch, die sagt an irgendeiner Stelle, es sei wichtig, die Grenzen zu erkennen. Also die versucht Janosch immer vor diesem Why-Game zu warnen. Aber wo wäre denn im Fall von Janosch der Moment, an dem er die Grenze überschreitet, wo er die Sache nicht mehr im Griff hat? Wie könnte er die erkennen?
Ja, wenn ich das wüsste, hätte ich, glaube ich, ein Sachbuch oder eine Anleitung geschrieben. Ich habe schon gemerkt beim Schreiben, wie schwer mir das selber fällt, solche Grenzen zu markieren und zu erkennen. Ich spekuliere als Jugendbuchautor natürlich auch immer dann auf viele Einladungen zu Lesungen in Schulen und anderen Stellen, wo ich dann mit den Leuten ins Gespräch komme und habe dann im Vorhinein im Grunde auch versucht, mir solche Diskussionen schon auszumalen und mich zu wappnen, weil dann ja unvermeidbar die Frage kommt, woran erkennen wir eigentlich Verschwörungsmythen, was kann man dagegen tun, und habe gemerkt, wie schwer das ist und wie schwer mir das auch selber fällt. Und das war für mich eine spannende Erkenntnis auch hinsichtlich meines Berufes, denn als Autorinnen und Autoren sind wir ja Erzählende. Wir erfinden schließlich ja auch Verschwörungen in vielen Büchern, gerade wenn es um Spannungsliteratur geht. Und das war für mich eine Hilfe, ja, das für mich selber auch zu reflektieren, wo ziehe ich eigentlich Grenzen in meinen Büchern, wo ziehe ich Grenzen für die Charaktere, von denen ich erzähle. Und damit bin ich, glaube ich, selber noch im Prozess.
Sie haben ja durchaus auch so einen ganz kurzen Ratgeberteil am Ende des Buches für Jugendliche, die sich vielleicht fragen, wie sie sich schützen können vor solchen Verschwörungstheorien. Jetzt haben Sie, Herr Linke, am Anfang selbst schon die Corona-Pandemie angesprochen und die Verschwörungstheorien, die in diesem Zusammenhang ja Konjunktur bekommen haben. War das der Anlass für Sie, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen?
Es gab eigentlich keinen richtigen Anlass. Das Thema ist eher so über mich gekommen. Ich habe schon lange vor Corona an einem Romanprojekt gearbeitet, wo Janosch eine Nebenfigur war. Und das Projekt kam nicht so richtig in Gang. Ich war nicht zufrieden, auch die Leute im Verlag waren noch nicht so richtig geflasht, bis wir dann irgendwann miteinander festgestellt haben, es gibt eigentlich was viel Interessanteres als die Hauptfigur dieser Geschichte, nämlich diesen Janosch. Wollen wir uns den nicht mal ein bisschen näher angucken? Also hat der sich in gewisser Weise an mich herangepirscht und damit dieses Thema, das natürlich dann durch Corona nochmal eine andere Relevanz auch so für unsere öffentlichen Diskussionen und vielleicht auch ja für jede und jeden von uns privat bekommen hat.
Christian Linke über die Entstehung seines Jugendromans Why Game. Er ist bei DTV erschienen, Altersempfehlung ab 14 Jahren. Oliver Reps hat schon viele Wendungen erlebt. Mit 6 Jahren zog er mit seiner Familie von Köln in die Niederlande. Er hat Betriebswirtschaft studiert und für das holländische Verkehrsministerium, die Stadt Amsterdam und als Berater gearbeitet. Im Amsterdamer Szeneviertel De Pijp gründete er 2010 die Kinder- und Jugendbuchhandlung Kasperle. Und als wären das nicht genug Talente, hat Oliver Reps nun auch noch ein Buch geschrieben und dafür gleich den niederländischen Preis für das beste Jugendbuch erhalten. Jetzt liegt der Jugendroman unter dem Titel »Der Tag, der nie kommt« auch auf Deutsch vor. Katharina Borchert hat ihn gelesen.
Mit Polly wird alles anders, denn Polly macht glücklich. Nicht nur den 17-jährigen Elias, sondern auch seine kleine Schwester Efi, die seit einer Krebserkrankung nur noch ein Bein hat. Elias wiederum schleppt seit langem ein Wutproblem mit sich herum, er neigt zu enormen Ausrastern. Deswegen geht er auch seit 2 Jahren zu Henry in die Therapie.
Ich bin ihm dankbar. Sogar sehr dankbar, denn ohne Henry hätte ich Polly nie kennengelernt. Denn ich war damals wie eine verschlossene Tür. Und Henry hat es geschafft, diese Tür einen Spalt weit zu öffnen. Und für Polly war dieser Spalt gerade groß genug, um durchzuschlüpfen. Glatt wie ein Aal, sie brauchte nicht viel Platz. Aber manchmal frage ich mich, ob ich Polly nicht einfach nur in die richtige Richtung hätte weisen sollen, als sie mich nach dem Weg zum Supermarkt fragte.
Um also gar nicht erst näher ins Gespräch zu kommen. Es ist Elias, der hier spricht und die ganze Geschichte erzählt. Schon diesem recht frühen Auszug aus Oliver Reps Roman »Der Tag, der nie kommt« lauscht man ab, dass da etwas noch ziemlich schief gehen wird. Was genau, das bleibt jedoch lange unklar, sehr gelungener Spannungsbogen. Das liegt vor allem an der schlau angelegten Erzählperspektive. Elias erzählt von der Kindheit mit Efi, der zarten Liebe zu Polly und der gemeinsamen Dreierfreundschaft aus der Rückschau. Allerdings ist die Geschichte da noch gar nicht zu Ende und so steuert Elias auf einen Punkt zu, an dem er alles erzählt haben und dann die Geschichte auf seine Weise abschließen wird. Fast wundert man sich, dass er in dieser hochemotionalen Situation, kurz vor Romanfinale also, noch so strukturiert sprechen kann. Aber er ist gut vorbereitet. Sein Plan steht.
Henry meinte einmal, dass ich aufpassen müsse, Film und Realität nicht zu verwechseln, denn das Leben sei kein Film. Ich weiß. Ich weiß es nur zu gut. Es gab eine Zeit, in der ich fast jede Nacht Batman The Dark Knight guckte. Besessen wie ein Süchtiger. Dutzende Male habe ich den Film gesehen. Und Henry wollte wissen, warum. Wegen des Jokers, sagte ich. Das ist der Bösewicht. Warum war ich so fasziniert von einem Mann, der nichts anderes im Kopf hat als den Willen, alles zu zerstören? Menschen, Dinge, und der sich dabei nicht einmal selber schont.
Sicher, Elias haut leicht mal drauf. In Stressmomenten sind konstruktive Lösungen seine Stärke nicht. Trotzdem ist dieser Roman keine lahme Kritik an jugendlichem Medienkonsum, auch wenn er sehr viele Filme aufführt, die Elias sich reinzieht. An The Dark Knight etwa schließt sich sofort eine Reflexion über Shiva, den Gott der Zerstörung, an und direkt danach eine über den Film Apocalypse Now. Dazu hört Elias am liebsten depressive Songs von suizidalen Singer-Songwritern. Ein Roman mit einer langen Playlist. Es stimmt natürlich, Jugendliche haben den Kopf voller Filme, Songs und Computerspiele, doch die müsste man nicht der Vollständigkeit halber auch alle aufführen. Doch wie gesagt, dieser Roman ist keine Medienkritik, sondern nutzt die zitierten Werke, um der Frage nachzugehen, was das Böse ist und wie es entsteht. Diese Frage treibt Elias um, der selbst viel Dunkles in sich hat, was durch Polly, die Türkis liebt, zeitweise stark aufgehellt wird. Eine weitere wichtige Frage im Roman ist die, wie sich das absichtsvoll Böse von reinem Pech unterscheidet. Denn Pech haben alle drei, Elias, Efi und auch Polly. So randvoll dieser Roman auch ist mit philosophischen Überlegungen, die Frage nach einem verantwortlichen Gott spielt er überraschenderweise nicht einmal theoretisch durch. Gleichwohl ist er auf die allerjugendlichste Weise radikal, sehr realistische Nichtbeachtung der Eltern inbegriffen. Zudem schafft Oliver Reps auch genau die Orte, die Jugendliche mögen. Neben den eigenen höhlenartigen Zimmern sind es die geheimen Plätze, die nur sie kennen und sonst keiner. Etwa den Platz an einem Bach, versteckt hinter dichtem Gebüsch.
Efi ging als Erste. Sie schlängelte sich hindurch, ein bisschen mühsam. Aber sie wollte keine Hilfe. Nicht von mir und schon gar nicht von Polly. Als wir dann auf der anderen Seite standen und über das Wasser blickten, musste Polly Efi recht geben. Der Bach und alles drumherum war genau so, wie sie es beschrieben hatte. Vielleicht sogar noch schöner. Wenn ich eine Waldelfe oder eine Wassernymphe wäre, würde ich auch hier leben wollen, sagte Polly.
So wie hier deutet sich der weitere Verlauf der Geschichte an vielen Stellen an. Wirklich bewusst wird das aber erst bei zweiter Lektüre. Überhaupt kann und sollte man Oliver Reps Roman mehrmals lesen. Denn seine leichte Überfrachtung hat den Vorteil, dass auch beim dritten oder sogar vierten Lesedurchgang immer noch neue erzählerische Details und kulturgeschichtliche Verweise zu entdecken sind. Und wahrscheinlich muss man auch jedes Mal ein bisschen heulen. Dass Oliver Reps mit seinem Erstlingswerk 2019 in den Niederlanden den Preis für das beste Jugendbuch des Jahres gewann, ist also kein Wunder. Der Tag, der nie kommt, ist ein sehr spannender und gedanklich reichhaltiger Roman. Ein Roman, dessen Schonungslosigkeit fesselt. Nicht nur Jugendliche, sondern auch erwachsene Leserinnen und Leser.
Oliver Reps Roman »Der Tag, der nie kommt« wird vom 360-Grad-Verlag ab 14 Jahren empfohlen und Katharina Borchert sagt, nach oben offen. Ulrich Vohr hat das Buch aus dem Niederländischen übersetzt. Und dies war das letzte unserer Bücher für junge Leserinnen und Leser für diesen Samstag. Gleich folgt hier im Programm Computer und Kommunikation. Ein schönes Wochenende noch wünscht Dina Netz.